Liebe Schwester, lieber Bruder, was stärkt deinen Glauben? Ich werde jetzt was über die Geschichte Israels erzählen. Die ist nämlich sehr, sehr spannend und die Politik ist da tief mit der Religion verwurzelt. Die Geschichte der einzelnen Personen der Geschichte der Bibel ist faszinierend, genauso wie das, was dem Land geschieht und die immer wieder unerwarteten Wendungen, die da kommen. Liebevolle Treue, brennende Leidenschaft und auch gottloser Verrat, das sind Motive, die in diesen Geschichten genauso anziehend wie abstoßend zugleich sind. Und selbst mit einem Happy End kann man nicht immer rechnen, denn die Bibel ist kein Hollywood-Film, sondern das Buch, in dem Gott uns die Dinge mit seinen Augen zeigt. Eine Figur, die Hochspannung und unerwartete Wendung in sich vereint, ist der Prophet Elia. Der Prophet Elia ist einer der wichtigsten Propheten der Bibel und sein Name sollte schon darauf hinweisen, in welche Konflikte er gerät. Elia bedeutet, mein Gott ist Jahwe. Eigentlich müsste man sich bei dem Namen nichts weiter denken. Wenn jemand zum Beispiel Christoph heißt, dann gehen wir auch nicht davon aus, dass dieser Mensch sein Leben für Christus riskieren muss. Aber so ist das bei Elia. Gott ist Jahwe. Oder um es deutlicher zu machen, nur Jahwe ist Gott. Ein paar geschichtlich-politische Hintergrundinformationen brauchen wir jetzt noch. König David, ein König nach dem Herzen Gottes, ein toller Typ. Er will Gott einen Tempel bauen. Unerwartete Wendung, er darf es nicht. Sein Sohn Salomo wird den Tempel bauen, wenn er König ist. Der Tempel in Jerusalem wird gebaut und er ist einfach nur herrlich und wunderschön. Und es sollte jetzt mit der wunderbaren Zeit doch einfach nur weitergehen. Von den Wallfahrten nach Jerusalem hören wir immer wieder, zum Beispiel in den Psalmen, in den sogenannten Wallfahrtspsalmen. Oder wenn wir hören, dass Jesus ja zum großen Passafest nach Jerusalem geht. Viel Volk ist da. Jerusalem ist der Ort, wo Gott möchte, dass man ihm Opfer darbringt. Also nur noch in Jerusalem, sonst nirgendwo. Ein Tempel für die Verehrung eines Gottes, für die Einheit des Volkes, das aus 12 Stämmen besteht. Aber dann kommt es wieder anders. Nach Salomo wird Rehabeam König. Kein kluger König. Unter ihm spaltet sich das Land in ein Südreich, Juda, wo Rehabeam König war, und in den Norden, Israel, wo sich Jerobeam auf den Thron setzte und um die Trennung perfekt zu machen, errichtet er 2 Kultstätten, eine im Norden und eine im Süden des Reiches, damit sein Volk nicht zu anderen Kultstätten wandert. Die Kultstätte im Süden war Jerobeam besonders wichtig, damit sein Volk auf keinen Fall nach Jerusalem zum Tempel geht und da dann er seinen Einfluss auf sein Volk verlieren könnte. Das hat er also seinem Volk abgewöhnt, denn die Wallfahrten nach Jerusalem gehörten eigentlich zum Rhythmus des Volkes und den hat Jerobeam unterbrochen. Aber so mit ihren eigenen Kultstätten war im Nordreich die Trennung zum Südreich vollzogen. Der Austausch war minimiert und der Weg vom einen Gott, dem man in einem Tempel in einer Stadt Opfer brachte, war aufgegeben. Nun gab es im Norden nicht mehr einen Tempel für den einen Gott, sondern 2 Tempel. Und später wurden dann auch mehrere Götter im Norden verehrt. Natürlich kann man Gott auch woanders anbeten als in Jerusalem. Das tat das Volk ja auch, wenn es gerade nicht in Jerusalem war. Im Tempel sollten einfach nur die Opfer dargebracht werden, die Gott wollte. Mit einem Ort, an dem geopfert werden wurde, sollte das Volk klargemacht werden, dass es ein Gott ist, an den sie glauben, nicht viele verschiedene Götter, denen man je nachdem, wo man war, dann ein Opfer brachte. Also eine Gottheit, die sich von Ort zu Ort, dass sich die Gottheit von Ort zu Ort änderte. Israel hatte ein und denselben Gott. Mit Jerobeam war das unterbrochen Und das, was er getan hat, das Volk von dem, wie Gott sich verehren lassen wollte, wegzuführen, wurde dann die Sünde Jerobeams genannt. Und wenn ihr in den Königsbüchern lest, lest ihr immer davon, also die Trennung, die er geschaffen hat, ist die Sünde Jerobeams. Und in den beiden Tempeln, im Norden und im Süden, wurden übrigens goldene Kälber aufgestellt. Dies wären die Götter, die das Volk aus Ägypten geführt hätten. So führt er die Kälber ein. Der Weg, dann ganz andere Götter einzuführen, war nicht weit, und so ist es dann geschehen. Die Könige, die nach Jerobeam kamen, führten andere Götter ein. Natürlich den Baal, die Aschera und weitere. Und der schlimmste von den Königen war König Ahab mit seiner Frau Isabel. Er baute den Baal- und Aschera-Kult weiter aus. Die beiden galten so als ein Götterehepaar. Ich lese aus 1. Könige 17 die ersten drei Verse. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe, in Gelia zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu Elia: Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Was ist die Botschaft, die Gott durch diese Dürre über das Land kommen lassen möchte? Warum diese Trockenheit? Baal war ein Fruchtbarkeitsgott, ein Regengott und auch ein Kriegsgott. Also alles das, was man als aufstrebender Mensch so brauchen kann. Und mit der Trockenheit zeigt Gott dem Volk, dass Baal kein Gott ist. Kein Regengott, kein Fruchtbarkeitsgott und auch kein Kriegsgott. Dass man Baal also nicht verehren sollte, sondern sich wieder dem wahren Gott zuwenden soll. Elia, Gott ist Jahwe, nicht Baal. Ohne Gott ist das Land vom Wasser des Lebens, dem lebendigen Wasser, abgeschnitten. Elia ist der Prophet aus dem Nordreich für das Nordreich, in dem die Menschen von Gott weggeführt wurden und sich haben wegführen lassen. Also immer wenn in der Bibel vom Nordreich oder von Samaria gesprochen wird, dann wird diese tragische Wendung der Geschichte angesprochen, die Trennung des Volkes und der staatlich verordnete Götzendienst. Und dann soll Elia sich schleunigst auf den Weg machen, weg von Ahab. Der Bach Krit versorgt Elia mit Wasser und Lebensmittel, bekommt er da auch, aber nicht von freundlichen Menschen oder gegen Bezahlung, sondern Raben bringen ihm Brot und Fleisch. Die hat Gott ihm geschickt. Eigentlich hätte die Zeit der Dürre jetzt ja enden können und Elia wieder zurückkommen können, aber so ist es nicht. Der Bach trocknet aus und die Dürre geht weiter. Die Zeit, in der Gott Elia durch die Natur versorgt, ist zu Ende und die Lage wird wieder ernst für Elia. Was nun? Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort. Sarepta liegt im Ausland, also kein Ort, an dem ein Israelit gerne wäre, aber so soll es sein. Nachdem Gott ihn erst durch Raben versorgt hat, kann er sich auch im Ausland versorgen lassen. Er soll zu einer Witwe gehen. Ich lese weiter. Denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bring mir auch ein bisschen Brot. Eine Dürre, Trockenheit, Mangel und Durst und Hunger überall. Und Elia fragt nach Wasser. Er kann das nicht bezahlen oder sonst irgendwie gut machen und damit nicht genug. Jetzt will er auch noch Brot haben. Aber Gott hat ihn ja zu dieser Witwe geschickt. Also ist das bestimmt eine reiche Witwe. Die hat Vorräte genug und ohne schlechtes Gewissen kann er von diesen Vorräten zehren. Ich lese weiter. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Nein, sie ist keine reiche Witwe, sie ist eine arme Witwe ohne Hoffnung. Und trauriger kann man sich diese Situation wohl kaum vorstellen. Selbst wenn sie ihm gäbe, was sie hat, dann wäre es doch trotzdem nur eine Mahlzeit. Und die würde auch nicht reichen. Elia, die Witwe und das Kind müssten verhungern. Es ist nicht genug für die Witwe und ihren Sohn da und auch nicht genug zum Teilen. Und schon gar nicht genug, als dass Elia hätte etwas davon abhaben können. Was also tun? Vielleicht sollte Elia einfach weitergehen und die arme Frau in Ruhe lassen und sie nicht weiter belasten. Vers 13. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring's heraus. Dir aber und deinen Sohn sollst du danach etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf der Erde. Und sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß, und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Schon wieder so eine unerwartete Wendung, ein Wunder. So wie Gott Elia durch die Raben am Fluss Krit versorgt hatte, hat er es nun wieder getan und ist mit Elia geblieben. Und die Witwe ist zum Glauben gekommen. Gut, danach folgt noch ein weiteres Wunder. Aber die Frage ist ja, was stärkt deinen Glauben? Wunder. Nur das Wunder Glauben brauchen, also ein Gegengewicht zu allen möglichen Ängsten und Sorgen oder so wie Elia sagt, fürchte dich nicht. Die Witwe vertraut dem Propheten, wenn er es ihr sagt, fürchte dich nicht und dann gibt es das Wunder. Und nein, Wunder sind keine Automatismen, aber ja, ohne Glauben wirst du keine Wunder sehen. Erst der Glaube, dann die Wunder. Ein Wunder wird deinen Glauben noch weiter stärken. Und wenn du glaubst, dann glaubst du auch an Wunder. Wunder sind nicht dazu da, um aus Nicht-Glaubenden Glaubende zu machen. Davon erzählt zum Beispiel die Erzählung in Lukas 4. Jesus ist da in seiner Heimatstadt und er kann da keine Wunder tun, weil ihm da nicht geglaubt wird. Und immer wieder erzählt die Bibel davon, dass die Menschen voller Glauben zu Jesus kommen, in der Erwartung eines Wunders und dann ein Wunder erhalten können. Sonst nicht. Und wenn dir das zu mysteriös ist mit den Wundern, dann stör dich nicht daran, denn selbst das schönste Wunder soll nicht um seiner selbst geglaubt werden, sondern nur um die Güte Gottes erfahrbar zu machen. Was stärkt deinen Glauben? Es stärkt deinen Glauben, wenn du wie Elia an das Gute in den Menschen glaubst, nämlich an Gott in den Menschen. Elia hat Gott geglaubt, dass es da einen guten Menschen gibt, der ihm helfen wird. Elia hat also an das Gute, an die Hilfsbereitschaft und an die Selbstlosigkeit der Witwe geglaubt und damit hat er Gott geglaubt. Und dann hat er gesucht, was er wollte, und ihm wurde geholfen. Elia ist jetzt nicht zu den Wachen des Königs Ahabs gelaufen und hat sich dann gestellt im Glauben an das Gute, an den König Ahab und seine Wachen. Nein, aber bei der Witwe, die seine Situation versteht und kennt und auf die Stimme Gottes hin, hat er bei ihr an das Gute geglaubt, an Gott in der Witwe. Und wenn du an das Gute in den Menschen glaubst, bei aller Not, dann stärkt das auch deinen Glauben. Und was stärkt deinen Glauben noch? Wenn du den Glauben anderer siehst und erfährst, Die Witwe aus Sarepta ist zum Glauben gekommen. Sie hat nicht zum Volk Israel gehört und trotzdem hat sie Vertrauen in Gott gehabt. Ihr Vertrauen in Gott hat den Topf mit Mehl und den Krügen mit Öl nicht ausgehen lassen, aus dem Elia für seinen weiteren Weg gestärkt wurde. Durch ihren Glauben hat Gott das Wunder gewirkt. Ihr Glauben hat so auch Elia wieder mit Brot und Kraft versorgt. Denn Brot ist Kraft und Leben. Darum sagt Jesus ja auch: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die glauben, stärkt deinen Glauben. Wenn du in der Gemeinschaft bist, wo Gottes gute Gaben gefeiert werden, stärkt es deinen Glauben. Die Witwe aus dem Ausland hat geglaubt. Nur um das noch zu verstärken, in vielen Ländern dieser Welt wächst das Christentum und es blüht. In Deutschland zurzeit weniger. Auf der einen Seite schmerzt das, auf der anderen Seite können wir uns freuen, dass das Christentum so lebendig ist wie nie. Und du kannst deinen Glauben dadurch stärken, wenn du weißt, wie viele Menschen auf der Welt Jesus kennen. Im Ausland, bei einer Nicht-Israelitin, hat Elia den Glauben gefunden, nachdem er sich in seiner Heimat so gesehnt hat. Also wenn dir jemand einreden will, dass das Christentum schrumpft oder nicht lebendig ist, dann kannst du in Ruhe darauf hinweisen, dass der Ruhrpott, dass Deutschland und selbst das halbe Europa nicht die ganze Welt sind, aber Gottes Kirche eine weltweite Kirche ist. Lass dadurch deinen Glauben stärken. Amen.